Hallo und herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserem Podcast im neuen Jahr 2025. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Ahrens.
2025 wird ein Jahr von besonderer Bedeutung für Deutschland. Da ist nicht nur die Bundestagswahl, da sind auch viele offene Fragen, wie wir unsere Volkswirtschaft wieder in Gang bekommen. Und last not least, wie wir die Transformation transformieren, damit sie auch erfolgreich wird. Bevor wir uns diesen Fragen nähern, muss ich hier aber ein drängendes Thema adressieren. Wir haben im Dezember Strompreise von fast 1.000 Euro pro Megawattstunde gesehen, als der Wind nicht wehte und die Sonne nicht schien. Das war mehr als vor 2 Jahren bei der großen Energieknappheit infolge der großen Gaskrise. Offenbar war die Stromerzeugungskapazität in Europa knapp. Sind das die Vorboten von immer volatileren Strompreisen in Deutschland? Industriekunden, die abschalten können, tun das jetzt. Wird der Staat noch seiner Versorgungsaufgabe gerecht, Herr Möhring?
Frau Ahrens, ganz platt, ich bin echt erschrocken. Dunkelflaute im Winter, also mehrere Tage kaum Strom aus Wind und Sonne, das ist nun wirklich kein außergewöhnliches Phänomen. Und dennoch reichen in Deutschland die Stromkapazitäten inklusive der Importe nicht aus, um einigermaßen marktnahe Preise zu generieren, die man sich im Moment wegen der Merit Order irgendwo bei rund 100 Euro die Megawattstunde erwarten würde. Also nicht 900, sondern 100. Also geradezu ironisch, dass das passiert unmittelbar, nachdem die Regierung die Planung zum Kraftwerkssicherheitsgesetz aufgegeben hat. Also das Gesetz, das die Versorgung mit Strom in Zukunft sicherstellen soll.
Ist das also kein Zufall?
Nee, also das hängt sachlich nicht zusammen. Das Gesetz, um das sich jetzt die neue Regierung kümmern muss, soll langfristig für Stromkapazität sorgen, die ehrlich gesagt auch bitter nötig ist, wenn die Kohleverstromung ausläuft. Die Preiskrise Mitte Dezember, die hatte ihre Ursache in der angesprochenen Dunkelflaute, in der leider einige grundlastfähige Kraftwerke nicht zur Verfügung standen. Was aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich ungewöhnlich ist. Mein Punkt ist ehrlich gesagt ein anderer. Wenn diese nicht ungewöhnliche Situation jetzt zu solchen Preisausschlägen führt, wie oft passiert uns das noch in den kommenden Monaten und Jahren? Das ist insbesondere für Industriekunden, die sich häufig kurzfristig an den Spotmärkten mit Strom eindecken, überhaupt nicht witzig. Übrigens auch nicht für Stadtwerke, die aus welchem Grund auch immer kurzfristig nachkaufen müssen. Also wenn das jetzt häufiger geschieht, dann verspielen wir in Deutschland weiteres Vertrauen in unsere Stromversorgung. Und die Realitätsnähe eines Kohleausstiegs stelle ich gleich mal mit in Frage. Was wäre übrigens, wenn wir die Atomkraftwerke noch am Netz hätten? Das sind Fragen, die werden jetzt alle diskutiert.
Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, will nun untersuchen lassen, ob es wirklich an der Dunkelflaute lag oder ob hier missbräuchliches Verhalten auf der Stromerzeugerseite vorlag.
Also wenn es Stromerzeugungskapazität gab, die in der Situation missbräuchlich nicht am Netz war, dann ist das relevant und das muss adressiert werden und die rechtlichen Instrumente dazu gibt es. Aber wenn nicht, dann müssen wir festhalten, ein solcher Knappheitspreis, von dem die Bundesnetzagentur selbst sagt, dass er sich auch in Zukunft einstellen könne, der ist schlicht völlig inakzeptabel. Das verspielt jedes Vertrauen in die Energieversorgung und das langfristige Funktionieren der Märkte. Übrigens, und das nicht nur am Rande, die europäischen Nachbarn sehen das ganz genauso. Denn sie müssen uns in diesen Engpasszeiten aushelfen und was dann auch in deren Heimatmarkt die Preise exorbitant nach oben treibt. Die Skandinavier müssen unsere strukturellen Probleme lösen. Das ist indiskutabel und war bei Bau dieser Kabel von Skandinavien nach Deutschland nie so beabsichtigt. Nur konsequent wird dort jetzt diskutiert, wie sie die Zahl der Kabel ins Ausland reduzieren können, zum Beispiel in Norwegen. Oder die schwedische Energieministerin, die hat angekündigt, das Hansa Power Bridge Project, also ein geplantes Kabel von Schweden nach Deutschland, nicht zu bauen, bis die Deutschen ihr Stromsystem wieder in Ordnung gebracht haben. Die Skandinavier können die Erhöhung ihrer eigenen Strompreise, die letztlich durch die deutsche Unterversorgung ausgelöst wird, die können die schlicht politisch nicht ertragen. Ist doch klar und gut nachvollziehbar. Und wenn im Sommer Photovoltaik und Wind in Deutschland zu riesigen Überschussmengen sorgen, dann drücken wir die auch noch in die Märkte unserer Nachbarn, was dort ebenfalls die Märkte durcheinander bringt. Also so haben sich die Verfechter eines europäischen Strommarktes das sicherlich nicht vorgestellt. ein zentraler Markt, also Deutschland, verlässt sich schlicht auf die Nachbarn, entweder mit Über- oder mit Unterkapazitäten. Und die Frage ist sehr konkret, was machen wir, wenn die Nachbarn das nicht mehr mitmachen und sich technisch abregeln? Die Welt dreht sich nicht allein um Deutschland, das müssen wir mal festhalten.
Herr Möhring, was muss also geschehen? Vielleicht noch ganz kurz dazu.
Versorgungssicherheit im Strommarkt muss nach oben auf die Agenda, und zwar ganz oben. Und bitte nicht wieder in Frage gestellt mit Behauptungen, dass wir das alles ja gar nicht brauchen und erst recht nicht mit Erdgas, weil das ja CO2 emittiert. Diese Argumentationslinien, die brauchen dringend einen Realitätscheck. 900 Euro pro Megawattstunde und mehr sollten eigentlich ausreichen. Deutschland hat sich isoliert, die Nachbarn schütteln den Kopf, was in Deutschland mit der Versorgungssicherheit los ist. Wir müssen raus aus der Politisierung dieser zutiefst technischen Problematik. Mich hat daher auch überhaupt nicht gewundert, dass das Robert Habeck Mitte Dezember den Kohleausstieg in 2030 in Frage gestellt hat. Das ist immerhin ehrlich und noch dazu auch noch richtig, auch wenn es natürlich, mal freundlich formuliert, Spuren eines politischen Offenbarungseides aufweist. Große und kleine Stromverbraucher können im Moment nur mit dem Kopf schütteln. Leider ist das alles sehr ernst.
Das ist tatsächlich sehr ernst, Herr Möhring. Jetzt mal zu unserem Kernthema von heute. Wir sprachen letzten Monat mit Blick auf die Bundestagswahl von der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland wiederherzustellen. Dazu gehört dann auch, dass die Transformationsstrategie viel stärker an den Kosten orientiert werden muss. Sie sagten, Denkverbote gehören über Bord. Können wir das mal näher betrachten, auch mit Blick auf die vom BVEG vertretenen Industrien? Sie vertreten ja die versammelten Bohrloch-, Bergbau- oder Tiefbohrindustrien. Sehen Sie da ernsthaft eine Zukunft und wenn ja, wo?
Das ist ja mal eine Catch-all-Frage, Frau Arns. Alles drin. Aber lassen Sie mich tatsächlich mal High-Level starten. Wenn wir als BVEG auf den Bohrloch-Bergbau verweisen, dann wollen wir beschreiben, dass der Beitrag zur Transformation über die kostengünstige und umweltverträgliche Produktion von Öl und Gas weit hinausgeht. Dabei gebe ich gerne zu, ist der Begriff Bohrlochbergbau nun wirklich kein hübsch kommunizierbarer Begriff. Aber, und so funktioniert ja nun mal die deutsche Sprache, er beschreibt, was passiert. Es werden Löcher in die Erde gebohrt, für Erdgas rund 30 cm Durchmesser, bei Erdöl gerne kleiner. Und bei der Tiefengeothermie kann es auch mal doppelt so groß sein, damit mehr Wasser fließen kann. Das nenne ich mal minimalinvasiv. Kleiner, als sich das viele wahrscheinlich vorstellen. Wichtig ist, was damit alles geleistet werden kann. Neben Öl und Gas und der schon erwähnten Tiefengeothermie reden wir natürlich auch über andere Dinge. Molekülspeicher, also Speicher für Erdgas oder Erdöl oder zukünftig für Wasserstoff. Aber wir reden auch über die Produktion von Lithium oder Helium und wir reden natürlich auch über die unterirdische Einlagerung von CO2. Das nenne ich mal ein breites Portfolio.
In der Tat, Herr Möhring, aber eins vorab. Irre ich mich oder ist es in Deutschland sehr leise geworden um den Bohrlochbergbau?
Also das hängt erstmal davon ab, wie Sie laut oder leise dann tatsächlich messen. Ja? Mediale Aufrufe, Google Search, oh, da gebe ich Ihnen tatsächlich recht. Aktivitäten im politischen Bereich, da bin ich mir ehrlich gesagt schon nicht mehr so sicher. Ja? Wir können ja nicht sagen, dass Wasserstoffspeicher, Tiefengeothermie, Lithiumförderung oder CCS nicht auf der politischen Tagesordnung sind. Ja? Wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass wir in Deutschland keinen strategischen Ansatz an den Bohrlochbergbau haben, der dann irgendwie sagen würde, was können diese Technologien eigentlich beitragen zur Transformation?
Warum ist das so?
Ich glaube, wir haben politisch schlicht einen anderen Fokus, eine andere Perspektive. Strategisch befassen wir uns mit dem Umbau der Stromerzeugung, des Wärmemarktes oder Mobilität, insbesondere Ausbau von Wind und Sonne sowie Strominfrastruktur, das steht im Zentrum. Aber wir befassen uns nur wenig mit dem, was wir hier in Deutschland insgesamt noch beitragen können.
Halt, Herr Möhring, es ist doch immer wieder von der deutschen Rohstoffstrategie die Rede und der Vermeidung von Importabhängigkeiten. Das ist doch schon ein strategischer Ansatz.
Das ist in der Tat strategisch, jedenfalls wenn wir mal ausblenden, dass zu einer Strategie mehr gehört als nur eine Zielsetzung. Wir brauchen einen klaren Plan, wie wir das Ziel erreichen. Dann können wir wirklich von einer Strategie reden. Aber deutsche Rohstoffstrategie, guter Punkt. Die befasst sich tatsächlich fast ausschließlich mit mineralischen Rohstoffen und nicht mit Energierohstoffen wie Öl oder Gas oder Kohle, die wir ja auch noch brauchen. Kann man so machen, sage ich. Denn natürlich sind wir auch bei mineralischen Rohstoffen zunehmend von Importen abhängig. Also Stichwort Lithium, Kobalt, seltene Erden und so weiter. Und die kommen häufig aus Ländern, die wir eigentlich nicht als strategische Partner haben wollen. Daher auch der Blick auf die eigenen Ressourcen. Und jetzt wird es interessant. All das ändert doch nichts daran, dass wir weiterhin 80% oder annähernd 80% unseres Energiebedarfs in Deutschland weiter mit Öl und Gas und Kohle decken. Und 60% sind Öl und Gas. Und das wird auch, ehrlich gesagt, anders wäre es wahrscheinlich schöner, aber es wird nur langsam weniger. Eine strategisch entwickelte und aufgeschriebene Energierohstoffstrategie haben wir in Deutschland dennoch nicht. Das verstehe, wer will.
Dann noch einmal. Warum kein strategischer Ansatz an den Bohrlochbergbau?
Wir schauen in Deutschland anders auf unsere Herausforderungen im Zusammenhang mit der Transformation. Wenn wir uns volkswirtschaftlich fragen würden, was wir selbst am besten tun könnten, nämlich also im Sinne von let's make the most of what we have, dann würden wir feststellen, dass neben Wind, Sonne, Wasser, gerne auch Biomasse, auch in der Erde einiges an Potenzial ist. Und leider ist dieser Ansatz, ehrlich gesagt, er ist politisch nicht populär, mal freundlich formuliert.
Warum ist das denn so? Klingt eigentlich doch naheliegend.
Sollte man meinen, ja. Aber bezogen auf die Transformation haben wir uns hier in Deutschland, ehrlich gesagt, ziemlich festgelegt. Wind und Sonne lösen das für uns. Ja, einschließlich grünem Wasserstoff. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem. Bodenschatzsuche bzw. allgemein die Nutzung des Untergrundes führt erfahrungsgemäß dazu, dass sich gerne mal Bürgerinitiativen gründen und Protest kreieren. Und dem muss man sich natürlich stellen, ja, das ist klar. Und wenn da politisch umgedacht werden soll, muss man auch das mitdenken. Und Sie kennen meine Meinung. Ja, wir haben nicht mehr den Luxus, diese Fragen wegzuschieben, nur weil sie politisch unbequem erscheinen. Politik muss sich daran messen lassen, ob sie sich solchen Themen strategisch nähert. Aber vielleicht erleben wir ja ein ganz neues politisches Handeln in der neuen Regierung. Ja? Aus meiner Sicht muss die neue Bundesregierung die Potenziale des Bohrlochbergbaus im jeweiligen Kontext strategisch mit einbeziehen, ganz klar.
Dann lassen Sie uns mal die unterschiedlichen Bereiche ansprechen. Auch wenn das im Zusammenhang mit Transformation wenig attraktiv klingen mag. Ich vermute mal, dass Sie natürlich mehr Öl- und Gasförderung in Deutschland sehen wollen. Ist das mehrheitsfähig oder einfacher gesagt, ist das denn überhaupt vermittelbar?
Ja, in der Tat. Es gibt Themen, da hat Deutschland im internationalen Kontext ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Heimische Öl- und Gasproduktion doof zu finden, gehört dazu. Mit der Logik Vermeidung von Importabhängigkeiten und Umwelt- bzw. Klimaschutz müssten wir eigentlich natürlich die heimische Produktion pushen. Ja, ich habe es ja gesagt, let's make the most of what we have. Die Reduzierung der erheblichen zusätzlichen CO2-Emissionen von LNG-Importen müsste erst recht alle nachdenklich machen. Auch im schrumpfenden Erdgasmarkt in Deutschland. Der Anteil heimischer europäischer Produktion sollte so hoch wie sinnvoll und umweltverträglich möglich sein.
Hatte nicht die vorherige Bundesregierung in ihrem Papier zur Wachstumsinitiative vom vergangenen Sommer auf die Hebung der weiteren Potenziale der heimischen Förderung von Öl und Gas abgestellt?
Ja, interessanterweise. Und für die, die es nicht glauben können, Randziffer 46, habe ich mir gemerkt. Fakt ist, danach haben wir von diesem Aspekt nichts, gar nichts mehr gehört. Ankündigen ist eben noch nicht machen. Aber die neue Regierung hat allen Grund, sich dieses Themas anzunehmen. Wir könnten erheblich dazu beitragen, dass mehr heimische Förderung auch die Gaspreise hier im Land sinken lässt. Sie sind weiterhin unerträglich hoch und sie führen zu ebenfalls inakzeptablen Strompreisen. Und noch schlimmer, wir haben keine Aussicht auf ernsthafte Verbesserung. Unser Angebot an die neue Regierung steht, mehrere Milliarden Kubikmeter pro Jahr zusätzlich. Dann nehmen wir es mal zur Kenntnis, dass in den Wahlprogrammen von SPD, CDU, Grünen und FDP zu Erdgas und heimischer Förderung herzlich wenig steht. Also mal abgesehen von den Grünen, die der heimischen Förderung eine endgültige Absage erteilen wollen. So jedenfalls der Wortlaut. Und zu Klimaschutz steht dann da leider in dem Zusammenhang nichts.
Und steht in dem Programm, wie wir die Gaspreise oder die damit verbundenen CO2-Emissionen senken können?
Nein. Erdgas scheint da kein politisches Problem zu sein, jedenfalls nicht für den Wahlkampf. In der Sache mehr als erstaunlich. Aber vielleicht erfolgt ja bis zu den Koalitionsverhandlungen da auch nochmal ein Realitätscheck. Wahlkampf ist nun mal in erster Linie Taktik und da spielen offenbar andere Themen eine größere Rolle. Meine Sorge ist allerdings, dass diese Parteiprogramme das Vertrauen der industriellen Verbraucher, insbesondere von denen, nicht unbedingt erhöhen.
heißt dann unterm Strich erstmal abwarten für die heimische Erdgas- und Erdölproduktion. Aber kommen wir mal zu den weiteren Angeboten des Bohrlochbergbaus. Wie sehen Sie denn die Potenziale für Wasserstoffspeicher?
Zunächst einmal brauchen wir noch für viele Jahre unsere Gasspeicher für Erdgas, damit wir nicht in Versorgungsprobleme laufen. Aber die Speicherindustrie bereitet sich wirklich akribisch auf die Transformation vor. Deutschland profitiert dabei davon, dass wir insbesondere in Norddeutschland über riesige Salzstöcke verfügen, die europaweit ihresgleichen suchen. Da haben wir einen echten Wettbewerbsvorteil für Kavernen, in denen wir dann den Wasserstoff speichern werden.
Wie sehen Sie das Potenzial für Wasserstoffspeicher? Der Hochlauf scheint ja im Moment zu stocken.
Ja, das gilt für den Hochlauf von Wasserstoff insgesamt. Keine der neuen Technologien wird aus dem Stand die Welt erobern, ja auch nicht Wasserstoff. Aber Deutschland hat die Voraussetzungen für die Infrastruktur geschaffen. Wasserstoffkernnetz ist geklärt. Dazu gehören natürlich auch die Speicher, um die großen Bedarfsschwankungen abzusichern, aber auch um die Versorgungssicherheit insgesamt zu gewährleisten. Ja? Aber es gibt ehrlich gesagt noch einen weiteren strategischen Wert von Wasserstoffspeichern.
Und der wäre?
Deutschland läuft ja in riesige Überkapazitäten bei erneuerbarem Strom aus Wind und Sonne, wenn Wind und Sonne auch tatsächlich wehen. Und bei einem Spitzenlastbedarf von rund 80 Gigawatt in Deutschland haben wir heute bereits rund 70 Gigawatt Leistung aus Wind und 96 Gigawatt aus Photovoltaik, also erheblich mehr. Bis 2030 erwarten wir über 100 Gigawatt für Wind und weit mehr als 200 Gigawatt für Photovoltaik. Ja, das ist dann also das 3- bis 4-fache des Spitzenbedarfs. Selbst wenn der Spitzenbedarf in Deutschland dann auch auf über 100 Gigawatt, Entschuldigung, dass ein paar Zahlen sind, steigen würde, was unwahrscheinlich ist, dieses je nach Wetter enorme Überangebot an erneuerbarem Strom muss gemanagt werden. Es darf nicht vergeudet werden.
Und welche Rolle spielen da Wasserstoffspeicher konkret?
Ja, da wird es jetzt spannend. Ne? Wir werden, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, diese riesigen Überschussmengen an Strom haben und die wir eben schlicht auch nicht nutzen können. Und diese Überschussmengen müssen gespeichert werden. Batteriespeicher wäre natürlich super, also Strombatteriespeicher, aber die mag es nicht in solcher Leistungsfähigkeit und Menge geben. Molekülspeicher sind da weit überlegen. Also geht es um Elektrolyse und grünen Wasserstoff, der dann in Kavernenspeichern gelagert werden kann. Hierfür muss rechtzeitig investiert werden. Die alte Regierung, die hatte ja vor, eine Wasserstoffspeicherstrategie vorzulegen. Hoffen wir mal, dass das jetzt von der neuen Regierung aufgegriffen wird. Also für mich ist ganz wesentlich, die hierfür erforderlichen Investitionen zu ermöglichen. Die Speicherunternehmen im BVEG stehen bereit. Bohrlochbergbau für erneuerbare Energien. Hört sich doch echt gut an, oder?
In der Tat. Und ich bin überzeugt, dass dieses Thema aufgegriffen wird. Stichwort Bohrlochbergbau und erneuerbare Energien, Herr Möhring. Ist die große Zukunft der Tiefengeothermie gesetzt oder gibt es Handlungsbedarf für die neue Regierung?
Das ist ein komplexes Thema. Also ich glaube, Sie werden niemanden finden, der sagt, Tiefengeothermie, das brauchen wir alles nicht. Das wird keiner sagen. Abgesehen vielleicht von Protestlern, die gegen alles in ihrer Nähe sind. Aber um die soll es dann hier ehrlich gesagt endgültig nicht mehr gehen. Im Gegenteil, wer in Deutschland Fernwärme und Nahwärme ausbauen will, muss auf die tiefe Geothermie setzen. Wärmepumpen werden das allein nicht leisten können. Wie hoch wollen wir denn den Stromverbrauch in Deutschland treiben? Gerade im Winter, wenn die Wärmepumpen den höchsten Bedarf haben. Ja? Mit regelmäßigen Stromengpässen, wie wir das eingangs besprochen haben, keine Lösung.
Ist tiefe Geothermie also besser, als großflächig auf Wärmepumpen zu setzen?
Wir brauchen beides. Und bei Fern- und Nahwärme ist tiefe Geothermie in vielen Fällen tatsächlich unschlagbar. Was ich vermisse, sind Berechnungen, welche Vorteile die tiefe Geothermie nicht nur vor Ort bringt, sondern auch mit Blick auf geringere Ausbaunotwendigkeiten für die Stromnetze in Deutschland insgesamt. Systemvorteile durch Tiefengeothermie. Wir müssen den gesamten Strom- und Wärmesektor im Auge behalten. Aber auch das wird sicher noch kommen. Und nur am Rande erwähnt, wenn genügend hohe Temperaturen vorliegen bei dem Wasser, lässt sich die Tiefengeothermie auch für die Stromerzeugung nutzen. Erneuerbar und jederzeit verfügbar, anders als Wind und Sonne. Die EU-Kommission hat diese Option jetzt im Dezember konkret aufgegriffen. Also mal schauen, ob sich Deutschland diesen Themen auch öffnen wird. Wir sind da ja freundlich formuliert gerne mal zurückhaltend, wenn es um alternative Lösungen geht, die nicht auf Strom aus Wind und Sonne hinauslaufen.
Ist also in der kommenden Legislaturperiode dann endlich die Stunde der Tiefengeothermie gekommen? Bohren für den guten Zweck mit einer großen Bohrkampagne?
Ja, Das wären gute Nachrichten, also mindestens für den Wärmemarkt. Und sicherlich könnten die erforderlichen Bohranlagen mobilisiert werden, um das abzuarbeiten. Wir haben das Bohr-Know-how in Deutschland, dank der Öl- und Gasförderung. Das sind gute Nachrichten. Wichtig ist, dass diese Projekte professionell durchgeführt werden. Ja, wir alle wissen, der Bohrlochbergbau hat Risiken, was die Erfolge angeht. Ja? Ist in großer Tiefe das erwartete Wärmepotenzial? Das ist ja nicht nur eine Frage von Glück und Pech. Da ist Technologie gefragt und professionelles Projektmanagement. Der BVG hat übrigens mit seiner ganzen Bohrloch-Expertise ganz viel Zeit damit verbracht, die Voraussetzungen für erfolgreiche Projektentwicklung und Durchführung bei tiefen Geothermieprojekten zu erfassen, aufzuschreiben und den Akteuren in dieser jungen Industrie auch verfügbar zu machen. Da gibt es volle Transparenz. Übrigens ist das meiner Ansicht nach auch ehrlich gesagt sehr erhellend für eine Politik, die dann diese Erkenntnisse dafür nutzen kann, die notwendigen Rahmenbedingungen für Geothermieprojekte zu setzen.
Dann kann es ja losgehen.
Ja, theoretisch schon. Wichtig wird sein, dass staatlicherseits dann auch die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, die zurzeit für eine wirtschaftliche Projektentwicklung einfach noch erforderlich ist. Ja? Wie für die anderen Transformationstechnologien gilt auch für die Tiefengeothermie. Anschubfinanzierung ist erforderlich. Und da gibt es eben auch keinen Unterschied zur Wärmepumpe. Die wird ja mindestens so breit subventioniert. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dass sie ein vergleichbares Förderprogramm initiiert, das den CO2-Einsparungen entsprechend finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Wohlgemerkt nur für Projekte, die den Anforderungen an professionelles Projektmanagement entsprechen. Dann sehe ich ehrlich gesagt große Potenziale, auch im Wärmemarkt für die erforderlichen CO2-Einsparungen zu sorgen.
Ich sehe schon, Herr Möhring, dieses Thema müssen wir nochmal aufbohren, was genau ein professionelles Projektmanagement denn ausmacht. So spannend es ist, dass der Bohrlochbergbau mit derselben Technologie auf einmal erneuerbare Energien fördert. Das eröffnet eine ganz neue Perspektive auf Ihre Industrie.
Ja, in der Tat. Ja, Sie haben es ja vorhin selber gesagt, das ist dann Bohren für einen guten Zweck. Wir sind überzeugt, dass auch die Produktion von Öl und Gas übrigens für einen guten Zweck ist. Das hatte ich ja erklärt. Übrigens gibt es noch weitere Ziele, die mit Tiefbohrungen erreicht werden können und die dann die Transformation erheblich befördern können.
Und zwar, welche sind das?
Ja, das sind junge Entwicklungen in Deutschland. Die Produktion von Lithium oder auch von Helium, um nur zwei Beispiele zu nennen, die aktuell hier umgesetzt werden. Auch hier sind es Tiefbohrungen, die diese wertvollen Rohstoffe in Deutschland verfügbar machen. Auch wenn es viele nicht glauben wollen, Deutschland ist kein rohstoffarmes Land. Wir müssen nur die Förderung dieser Bodenschätze ermöglichen. Anders als bei Erdgas und Erdöl, wo ja aus politischer Taktiererei die Unterstützung eher gering ist, wird die Förderung dieser Rohstoffe ja auch politisch unterstützt. Und das begrüßen wir natürlich. Die gute Nachricht, wir haben die erforderliche Technologie, um hier in Deutschland erfolgreich zu sein. Und es gibt die ersten erfolgversprechenden Projekte.
Herr Möhring, das ist ein viel breiteres Tiefbohrportfolio für die Erzeugung von Rohstoffen, als es viele unserer Hörer vermutlich erwarten würden. Es ist ja noch nicht mal Schluss. Ehemalige Erdgas- und Erdöllagerstätten oder sogenannte Aquifere stehen ja auch noch zur Verfügung, um mit Deutschland CO2 einzulagern. Sowohl onshore als auch offshore, zum Beispiel in der Nordsee. Was erwarten Sie denn da von der künftigen Bundesregierung?
Deutschland ist zwar im internationalen Kontext ziemlich spät dran, aber mittlerweile haben wir ja verstanden, dass wir die CO2-Ziele in Deutschland nur erreichen werden, wenn wir neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch auf die Abscheidung und Einlagerung von CO2 setzen. Ja? Und gerne auch auf die Nutzung von CO2 natürlich in chemischen Prozessen. Also CCS für die Einlagerung oder CCU für die Nutzung. Wo wir noch Klärungsbedarf haben, ist, dass diese Technologie natürlich auch kosteneffizient einzusetzen ist. Ja, es wird doch nicht hier unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten geben. Geld wird knapp in der neuen Regierung. Heißt für mich idealerweise nah an der Entstehung der CO2-Emissionen auch das CO2 einzulagern. Und wir müssen frühzeitig klären, dass wir sinnvollerweise die CO2-Abscheidung nicht nur auf die technisch unvermeidbaren CO2-Emissionen beschränken wollen. Das ermöglicht dann nicht nur die Erreichung der CO2-Ziele, es ermöglicht auch die erforderliche Infrastruktur klug und kosteneffizient zu planen.
Ist das im aktuellen Entwurf des Kohlendioxidspeicherungs- und Transportgesetzes noch nicht der Fall?
Nee, also noch nicht ausreichend, sagen wir mal. Also da muss schlicht nachgearbeitet werden. Schauen wir mal. Wir brauchen eine Carbon-Management-Strategie, die Kosteneffizienz als wesentlichen Erfolgsfaktor hat. Bislang lese ich da wenig bis nichts von Kosten, sondern in erster Linie nur davon etwas, was gewünscht ist und was nicht gewünscht ist. Und mal ehrlich gesagt, so kann man das ja auch nicht angehen. Es müssen endlich Eurobeträge aufgerufen werden, welche Kosten mit welcher Lösung verbunden sind. Und dann wird auch sichtbar, wie sehr Deutschland davon profitieren könnte, ortsnah einzulagern.
Ganz interessanter Punkt, Herr Möhring. Ist das denn sicher und umweltverträglich tatsächlich möglich?
Vielen Dank für diese Frage, Frau Anzi. Die ist sehr wichtig. Keine der Technologien, über die wir heute reden, sollten wir einsetzen, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass wir sie sicher und umweltverträglich einsetzen können. Und das bitte auf Basis wissenschaftlich belegter Bewertungen und bitte eben nicht auf Basis politisch motivierter Verzerrungen. Hier würde ich mir wünschen, dass die Politik sich diesen Fragen ergebnisoffen stellt. Und ein ausgezeichnetes Beispiel ist in diesem Kontext übrigens die Carbon Management Strategie der noch amtierenden Bundesregierung. Das grün geführte Wirtschaftsministerium stellt selbst fest, dass diese Technik, also CCS, CCU, umweltverträglich einsetzbar ist. Ich bin mir sicher, dass dieser Einschätzung längere politische Diskussionen im Ministerium selbst vorausgegangen sind.
Sehen Sie das als das generelle Problem des Bohrlochbergbaus, also auch für die Tiefengeothermie?
Also wie gesagt, der Betrieb muss sicher und umweltverträglich möglich sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und dafür haben wir zuständige Bergbehörden und Umweltbehörden, die sich mit dem im Detail befassen. Und wenn wir das machen, dann wird es auch gelingen, diejenigen zu überzeugen, die ja völlig zu Recht wissen wollen, ob eine bestimmte Technologie auch tatsächlich sicher ist.
Wo wir schon bei Forderungen an die neue Bundesregierung sind, haben Sie weitere konkrete Dinge, die Sie adressieren würden?
Staat hat ein besonderes Interesse daran, staatliche Bodenschätze umweltverträglich fördern zu lassen. Das ist heute schon abgesichert. Was wir brauchen, sind gut strukturierte Genehmigungsverfahren und konsequente Aufsicht des laufenden Betriebs. Und hier müssen wir mehr in den Modus des Ermöglichens kommen. Heißt konkret, Genehmigungsverfahren straffen, digitalisieren und standardisieren. Davon profitieren dann übrigens auch die Fachbehörden selbst ganz erheblich. Und das gilt auch für die Beteiligung von Dritten, zum Beispiel von Umweltverbänden. Dann können diese Verfahren zeitlich erheblich beschleunigt werden, und zwar mit echtem Qualitätsgewinn, weil alle wissen, was in welchem Zeitraum zu tun ist. Standardisierung im digitalisierten Verfahren ist der Schlüssel. Dann gelingt es, die vielen anstehenden Projekte in einer Weise zu beschleunigen, dass wir gemeinsam davon profitieren können. Das geht übrigens über den Bohrlochbergbau weit hinaus.
Letzter Punkt. Sehen Sie eine breit gefächerte Zukunft für den Bohrlochbergbau, weit über Öl und Gas hinaus, wie Sie sagen? Was macht Sie so optimistisch, dass eine neue Regierung das ganz ähnlich sieht?
Die neue Regierung muss die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft wiederherstellen und sie muss dafür sorgen, dass wir kosteneffizient CO2 einsparen. In Zeiten, in denen Geld knapp ist. Wenn sie das unvoreingenommen macht, Stichwort nochmal, ohne Vorfestlegung und Denkverbote, dann werden diese Optionen mit auf dem Tisch der Lösungen liegen. Es erfordert, sage ich gerne dazu, es erfordert echten Umgestaltungswillen. Schauen wir mal, wie kraftvoll das geht.
Vielen Dank, Herr Möhring. Deutschland muss seine Chancen für eine erfolgreiche Transformation nutzen. Dazu gehört auch der Bohrlochbergbau. Deutschland sollte nicht nur auf heimisches Öl und Gas vertrauen, sondern auch Speicher für Gas und Wasserstoff, die Tiefengeothermie, Lithium und CCS. Das sind wichtige, kosteneffiziente Lösungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Hören Sie gerne auch beim nächsten Mal rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis dahin, wie immer, am ersten Donnerstag im Monat.